Servus in die Runde hier beim Social Media Guide. Wir versuchen eure Landkarte für das Social Versum zu sein und springen heute in die Vogelperspektive und versuchen von oben die Social Media Landschaft zu deuten und darin auch irgendwie einen Weg zu finden. Heute gibt es einen Social Talk für euch mit Jörg Dechert, dem Leiter von IAF, dem Sinnsender. Es geht darum, wie wir KI wertvoll nutzen können, wie sich Kommunikation verändert hat und wie Organisationen dynamisch und agil bleiben oder auch werden und so manches mehr. Jetzt sind wir fertig für den Start. Bitte anschnallen und viel Freude auf dem Social Flug.
Lieber Jörg, schön, dass du dabei bist heute bei uns hier im Social Media Guide. Ich möchte dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch gar nicht kennen. Was machst du so? Wo bist du beruflich aktiv? Und was hast du vielleicht mit dem Thema Social Media zu tun?
Ja, hi Sam, schön dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jörg Dechert, bin 51 Jahre alt. Hauptberuflich Leiter von ERF, der Sinnsender in Wetzlar, christliches Medienhaus. Da machen wir beruflich natürlich viel mit Social Media. Ich bin auch privat auch ziemlich viel unterwegs. Manchmal kann man das ja auch bei Social Media gar nicht so trennen, was ist da jetzt beruflich und was ist da privat. Das ist auch ein Reiz und auch ein Teil des Problems, glaube ich. Genau, bin auf ganz vielen Channels auch selber unterwegs und auch mit Content aktiv. Alles zusammengefasst findet man bei mir unter pixelpastor.com. Bin aber kein Theologe, sondern Physiker, also von daher ist das mit dem Pixelpastor auch ein bisschen Amtsanmaßung. Aber wie gesagt, schon seit jetzt über 20 Jahren in der christlichen Medienarbeit unterwegs. Und von daher so im Grenzgänger zwischen Medien und Theologie und ja, Physik vielleicht nicht mehr ganz so viel.
Du hast ja auch viel, also Einblick in die Welt der digitalen Kommunikation, würde ich mal so im ganz Großen beschreiben und sagen. Wie nimmst du wahr, verändert sich Kommunikation derzeit oder hat sich verändert aufgrund von der Digitalisierung oder anderen Parametern auch?
Boah, großes Thema. Da kann man ganze Vorträge zu halten. Mache ich auch zum Teil. Also ich würde erste Antwort schnell. Kommunikation hat sich schnell verändert und tut es auch weiter. Nicht fertig. Das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung für Leute, die ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben und ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel, dass das immer noch so schnell bleibt, weil wir als Menschen sind wir halt nicht beliebig schnell, beliebig lange, sondern irgendwann fangen wir an, nicht mehr mitzukommen. Und das heißt, auch digitale Kommunikation betreibt auch eine Fragmentierung. Kannst du in der Gemeinde finden, kannst du in der Gesellschaft finden, dass die allein schon altersmäßig, weil die Leute irgendwann aufhören, irgendwann aussteigen und nicht mehr bei Neuerungen mitkommen können, und das häufiger passiert als früher, eben weil die Geschwindigkeit so hoch ist. Also heißt das, du musst viel mehr auseinander differenzieren, die Zielgruppen. Das Zweite, was ich sagen würde, das ist auch nichts Neues, Thema Echokammern, Filterblasen. Ne? Es gibt eine Fragmentierung durch die Algorithmen, dass ich so in meiner Themenwelt, in meiner Kontaktwelt auch eingemauert werde, mich eigentlich selbst einmauere durch mein Nutzungsverhalten, das aber nicht mitkriege, weil die Algorithmen ja unsichtbar im Hintergrund ihren Dienst tun. Das beeinflusst aber, wie ich die Welt sehe. Ich glaube, wir verlieren durch die Algorithmen, die gerade in der Social Media liegen, auch einen Teil, einen Common Ground so miteinander, eine gemeinsame Kommunikationswirklichkeit, die wir erleben. Also auch das ist so ein Fragmentierungseffekt. Und dann finde ich das Dritte, könnte wahrscheinlich noch mehr nennen, aber das Dritte wäre für mich so Echtzeit und On-Demand. Kultur, also wir sind gewohnt, wir können uns alle Infos selber beschaffen, sofort beschaffen, dann wann wir wollen und wo wir wollen. Und das übertragen wir dann aber auch auf Themen, die mit Social Media eigentlich gar nichts zu tun haben und denken, das müsste da jetzt auch so sein. Also ich finde, Corona-Pandemie ist ein Beispiel. Ne? Die ganzen so Querdenker-Verschwörungsfragen-Kreise, die dann so entstanden sind. Ich glaube, manches von dem war auch getrieben von, ja wieso, das können wir doch selber recherchieren. Ja wieso soll ich da auf irgendeinen so einen Trosten hören? Ich klicke mir das zusammen, ich suche mal on demand, ja, da gibt es irgendwelche Infos und ich bin doch selber schlau. So wie ich mir auch meine nächste Reise zusammenklicken kann oder mein Buch selber bestellen kann, so mache ich das da halt auch. Also ich glaube, die Trennung zwischen Expertenwissen und ich kann mir es selber beschaffen, die verschwimmt auch. Manchmal zu Recht, aber stellen wir jetzt hier bei dem Thema Virologie sehr zu Unrecht und das hat auch nicht nur positive Konsequenzen. Also vielleicht die drei Sachen, ne? Ja. Also Speed, Fragmentierung und dieser On-Demand-Echtzeit-Denke, die wir dann so als ganze Gesellschaft immer mehr kriegen, auch an Stellen, wo die nicht gerechtfertigt ist.
Also jetzt bist du ja in so einem, sag ich mal, relativ größeren Unternehmen aktiv, ERF, ja. Ich weiß gar nicht, wie groß ihr genau seid. Aber
170 Leute im Moment, 13 Millionen Jahresbudget.
Ist schon größer, ja.
Mittelständler, würde ich sagen, genau.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass, wenn du sagst, Geschwindigkeit ist einer der wichtigen Faktoren für die Zukunft, denke ich auch so, ne? Als bei uns in der Gemeinde, in der Kirche, in Vereinen, merkt man das, dass man ganz oft nicht hinterherkommt hinter allem. Was sind so für dich da jetzt Strategien oder Methoden, wie man denn dem begegnet? Als, sag ich mal, auch, ich würde auch mal sagen, sperriges Unternehmen, weil Kirche ist irgendwie immer ein paar Jahre hinterher gefühlt und das wird sich ja vielleicht verstärken. So ein bisschen die Befürchtung zumindest, die man manchmal hat. Wie gehst du da ran? Was sind deine Ansichten, Herangehensweisen?
Ja, genau. Ganz viel hat mit der Organisationsgröße zu tun. Da sind wir ein Tanker. Wir sind kein Schnellboot. Und wir werden, der wird ein einzelner Influencer, eine einzelne Influencerin werden immer schneller sein, Dinge auszuprobieren, auf neue Trends auch zu setzen, zu finden, zu setzen, zu nutzen. So, da hast du als Organisation keine Chance. Also dein Pfund als Tanker ist nicht, dass du einen kleinen Wendekreis hast. Dein Pfund ist, dass du eine Nachhaltigkeit hast und ein Beharrungsvermögen. Also wenn der Tanker erstmal fährt, dann fährt er, dann hält ihn auch nichts auf. Aber es ist halt ein großer Wendekreis, ne? Und deswegen kannst du mit einer Organisation nicht heute so und morgen wieder was anderes ausprobieren. Du brauchst Konstanzelemente, auch in der Social-Media-Arbeit, auch in der Kommunikation, wo du nicht jeden Tag was anderes ausprobierst. Aber wenn jetzt gleichzeitig die Welt da draußen sich so schnell ändert, dann musst du es schaffen, an irgendwelchen Stellen da auf Tuchfühlung zu bleiben. Das kann aber nicht der ganze Tanker sein. Also es gibt Organisationen, die machen dann so Ausgründungen, machen dann so Garagen, Abteilungen, Skunkworks oder sowas, ne, wo sie sagen, da packt man so ein paar Wilde rein, die kriegen alle Handlungsfreiheit, die sie haben wollen. Und die sorgen sozusagen für die Innovation. Du kannst es vielleicht schaffen in der Organisation, wenn du bestimmte Rollen definierst, wo du sagst, hier, die haben jetzt nicht hier so ein 24-7-Tagesgeschäft, sondern die kriegen Experimentierfreiraum. Legendär ist ja der Google Friday, das ist ja nichts Neues. Ne? Da haben dann viele Firmen versucht auch einzurichten, dass sie sagen, immer freitags haben die Leute kein verordnetes Geschäft, sondern können mal experimentieren. Also das sind alles Versuche, so den Wendekreis ein bisschen kleiner zu machen oder zumindest einen Teil der Organisation da beweglicher zu machen. Das sind alles erstmal Dinge, die haben rein mit Organisationsgröße zu tun. Und dann gibt es aber noch Faktoren, die haben mit Organisationskultur zu tun oder Mentalität. Und da empfinde ich die Kirchen, egal jetzt welcher Couleur, ne, Landeskirche, Freikirche, katholisch, evangelisch, egal, auch noch ein bisschen nochmal zusätzlich langsamer und wir als christliches Werk, Medienhaus vielleicht auch. Du hast eben so ein bisschen höflich gesagt, naja, also Christen sind ja manchmal so ein bisschen hinterher. Genau, ich würde sagen, meistens 30 Jahre, 20, ja, je nachdem. Und immer mit guten Gründen, ne? Also es wird immer auch dann theologisch begründet, warum das denn jetzt alles auch man in Ruhe sich angucken muss, ne? Und prüft alles und nur das Beste behaltet. Und dann sind wir in Deutschland ja sowieso auch nochmal so eine Mentalität, so eine Kultur von Bedenkenträgern. Ne? Wir wollen es vorher ganz genau wissen, dass es auch wirklich gut und perfekt und das Richtige ist, sonst machen wir nicht den ersten Schritt. Wenn man das alles zusammennimmt, das führt dazu, dass, glaube ich, wir als christliche Medienmacher in Deutschland speziell nochmal in Kirche oder in größeren Werken echt eigentlich zu langsam sind.
Ey, das ist genau die Beobachtung, ne? Wir stehen, finde ich, oder auch ja, wir als Kirchen, Gemeinden oft so uns selbst im Weg und wir können den neuen Weg gar nicht gehen. Weil ich glaube, es ist echt, brauchen wir Deutschen da irgendwie nochmal eine Unterstützung in, was lässt man, damit man was Neues macht? Weil man kann ja, ist oft das Argument auch, ja, wir haben ja keine Ressourcen für Social Media, wir haben keine Ressourcen für einen Livestream oder wir wollen das nicht oder so. Das ist ja manchmal auch der Faktor, gerade der Leitende muss meistens auch mal den mutigen Schritt gehen und sagen, jetzt mache ich das auch mal, was ich nicht kenne oder so. Das ist für mich schon so eine große Frage. Wie schaffen wir vielleicht auch eine neue Relevanz für solche Themen? Weil ich nehme die nicht so wahr. Wie nimmst du das wahr?
Es gibt ja so den alten Lehrsatz aus der Unternehmensentwicklung, Digitalisierung muss ganz oben anfangen oder sie wird nicht gelingen. Mhm. Also beim CEO, bei der Führungsetage, bei der Pastorin, beim Pastor so, da muss es anfangen. Und ich glaube, das stimmt auch. Also ich habe in Gemeindevorträgen in den letzten Jahren oft gesagt, wenn es darum ging, ne, Gemeindeleben 4.0 und wie können wir die Chance der Digitalisierung als Gemeinde nutzen. Das war noch vor Corona. Ich glaube, Corona hat uns das allen nochmal deutlicher klar gemacht. Habe ich immer gesagt, und dann haben die oft gesagt, ne, ja, wir haben da so einen Jugendkreis und die kennen sich da aus und die machen unsere Webseite. So. Ist ja schon mal super. Und ich habe immer gesagt, beteiligt ihr denn diese Leute auch am Tisch der Entscheidung? Ja, oder sind in der Gemeindeleitung nur so die Ältesten heißt ja auch dann so, ne? Und das hat ja auch einen Grund, weil Altersweisheit, das ist auch in der Antike so gewesen, das ist auch heute noch nicht falsch, dass man sagt, je mehr Lebenserfahrung hast, da ist auch eine Weisheit, eine Entscheidungsweisheit drin, die da wächst. Aber wenn die Welt da draußen sich so schnell dreht, wie beim Thema Digitalisierung, dann sind die Alten nicht unbedingt ein Pfund, sondern ein Risiko. Und das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich da weiterkommen will als Gemeinde, als Ortsgemeinde, muss ich eigentlich junge Leute an den Tisch der Entscheidung holen, sagen, wir brauchen ein, zwei Verrückte in der Gemeindeleitung, die das leben und die diese Kultur auch prägen können, die verstehen, die uns zumindest mal die Fragen übersetzen. Sonst werden wir das immer nur aus der Beobachterdistanz heraus angucken und da werden wir nie schnell genug sein und da werden wir nie die Chancen sehen, sondern immer eher die Risiken bewerten. Also von daher glaube ich, das heißt ja jetzt nicht, ne, in deiner Gemeinde soll jetzt nur noch 20-Jährige den Tod angeben, aber so ein, zwei Leute da mit an den Tisch der Entscheidung zu holen, wenn man als Gemeinde da wirklich weiterkommen will, das ist sicher eine gute Idee, finde ich. Und oder wenn du Entscheiderin, wenn du Entscheider bist, selber da auch Vorreiter sein. Also wenn du der bist, der Digitalisierung betreibt, dann öffnest du damit ein Tor in deiner Organisation und erklärst es für erlaubt. Das heißt nur nicht, dass die anderen alle mitmachen. Ja, also ich habe hier auch im ERF-Team, wo ich merke, ja, da habe ich eine Tür geöffnet und andere gehen da auch durch. Und es gibt andere Türen, die habe ich geöffnet, da geht trotzdem keiner durch. Und da höre ich dann genau die Sachen, die du gerade gesagt hast. Ne? Keine Ressourcen, keine Zeit, wir brauchen Freiraum. Manches von dem würde ich sagen, ja, stimmt. Anders würde ich sagen, nee, ist gar nicht der eigentliche Grund. Lass uns nochmal tiefer gucken. Aber ich glaube, jeder, der eine Leitungsverantwortung hat, kann immer auch ein Türöffner sein für neue Themen oder für neue Dringlichkeiten. Ich glaube, Bill Heibels hat mal gesagt, als Leiter hast du immer auch die Aufgabe, das Problem zu definieren, die Herausforderung zu benennen. Zu sagen, ne, hier ist der Teil der Wirklichkeit, auf den wir jetzt reagieren müssen. Und das sehe ich beim Thema Social Media und digital genauso. Und da müssen Pastoren wenn Pastoren nicht fragen, was machen wir damit, was heißt für uns Mitgliedschaft in einem Zeitalter, wo wir ein Drittel der Leute im Livestream unseren Gottesdienst gucken? Wenn die Frage nicht, es heißt nicht, dass sie beantworten müssen, aber wenigstens die Frage auf den Tisch halten. Aber wenn sie es nicht tun, wird es auch sonst niemand tun.
Ich bin da fast bei kirchlichem Kontext noch radikaler, muss ich fast sagen. Ich würde fast sagen, die Pastoren und Pastorinnen müssen digital werden, also müssen auch Gesichter werden im Digitalen. Also es ist, ich weiß schon, ist nicht jeder seine Affinität dafür, aber am Ende, finde ich, haben die Leute in der Gemeinde, ne, da ist dann der Pastor doch irgendwie der Guru, der halt vorne steht und alle gucken und was er macht und die Predigt ist so ein bisschen das Kerngeschäft, gerade in Freikirchen. Aber im Social Media Bereich soll es dann irgendwie die Jugendlichen machen. Und Social Media ist für mich auch Verkündigung. Da darf dann der Jugendliche ran, aber hat vielleicht auch die geistliche Kraft vielleicht nicht oder braucht eine Begleitung. Ja, das können die ja machen. Aber ich denke dann manchmal, ja, eigentlich müssten doch genau da auch die Pastoren und Pastorinnen ran.
Und eigentlich hast du die viel größere Audience.
Genau.
Also jetzt mal rein zahlenmäßig, ne, da sitzen 100 im Saal sonntags und 300 hast du im Insta. Oder im Podcast oder so. Und eigentlich ist das der größere Saal. Also ich habe das bei uns in der Gemeinde in FEG Wetzlar mal bei einer Predigt gesagt. Ich habe zuerst die Leute im Podcast begrüßt und dann die im Saal und habe gesagt, ich erzähle euch mal im Saal, was ihr nicht sehen könnt. Die meisten Zuhörer dieser Predigt seht ihr hier nicht. Da waren irgendwie 600 im Podcast und 200 im Saal oder so. Und ich glaube, man muss das sichtbar machen, wie du sagst. Ne? Man muss es sichtbar machen und dann muss, wenn man was sichtbar macht, ist man auch Gesicht dafür. Ich weiß nicht, ob es immer in derselben Person liegen kann, ob diese Hürde nicht ein bisschen hoch auch ist. Und das kann vielleicht dahin wachsen. Vielleicht muss es doch auch gar nicht. Ne? Vielleicht gibt es auch Verkündigungsteams oder so. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich würde mich auch mal interessieren, Sam, ob das für dich ein Konkurrenz manchmal ist. Also, dass Leute in der Gemeinde sagen, ey, du springst da dauernd in Social Media rum, du bist doch hier bei uns, Pastor, jetzt sei mal für uns da. Also, dass auch so als Konkurrenz empfunden wird. Aber am Ende des Tages, auf mittelfristige Sicht, auf lange Sicht bin ich bei dir, da muss das eigentlich zusammenlaufen. In den Gesichtern, in den Aktivitäten, im Verständnis.
Ja, also bei uns ist es, ich habe manchmal das Gefühl, die kriegen gar nicht so viel mit, meine Gemeinde, was ich mache online. Auf der anderen Seite aber auch ganz großes Wohlwollen. Und ich merke schon, wie du sagst, ich glaube auch Teams funktionieren. Also ich mache zum Beispiel bei uns YouTube Shorts und das läuft ziemlich gut. Ich habe auf jeden Fall eine deutlich größere Audience wie bei jeder Predigt, die ich vor Ort halte. Und ich helfe auch unserem Pastor hier dass er auch YouTube-Videos macht oder dass wir Predigt-Snippets bauen und so. Obwohl wir einen extrem kleinen YouTube-Account haben. Aber auch da haben wir trotzdem eine größere Audience als dann vor Ort, ne? Aber das ist halt eben mit der Vision nach vorne zu gehen. Und ich gucke immer nach Amerika, da sind sie so, dass dann teilweise die Personen Kulte fast schon übernehmen, ja, das, also überhand nehmen, ja. Dass dann die Person wird die Kirche oder wird das Gesicht für eine ganze Kirche. Das sehe ich jetzt auch nicht so, dass wir das brauchen.
Das schaffen die aber auch ohne Digitalisierung. Also das ist in der, ja, also das ist in der, das ist ja ein freier Marktplatz schon immer gewesen in den USA, die christliche Welt, ein freies Unternehmertum. Und mit allen unguten Schattenseiten, die das auch hat, ne, da gibt es ja auch, jeder Skandal kippt dann irgend so ein Megachurch, passt auf ein Podest, da brauchst du kein Digital dafür. Also Digitalität erhöht nur noch das Risiko an der Stelle. Also mit jeder erweiterten Sichtbarkeit kommt ein erhöhtes Risiko und und immer wenn dann Leute scheitern, dann zeigen die auf die Leute und sagen, boah, der Sünder, ne, und der ist gefallen und wie konnten wir ihm nur jemals glauben? Und ich denke, ja, kapiert ihr nicht, dass euer System eine Mitschuld trägt? Also wenn man eine Person so auf den Sockel stellt, das kann doch nicht lange gut gehen. Hm. Und da, jetzt bin ich wieder in Deutschland, ne, und ich finde, je mehr bei uns medialisiert wird an Kirche, gerade an Verkündigung, an Präsenz und so, erhöht das auch das Risiko. Das muss man vielleicht auch sagen.
Ja, okay.
Also von daher glaube ich, gehört zur Digitalität nicht nur jetzt das Medienwissen und das praktische Doing, wie mache ich jetzt YouTube-Shorts und wie funktioniert das eigentlich und wie muss man da kommunizieren, sondern auch die Eigenfürsorge und das Selbstmanagement der Verkündigerin oder des Verkündigers. Was macht das denn mit mir, dass ich jetzt so eine erhöhte, aber anonymisierte Sichtbarkeit habe? Wo sind da die Chancen, wo sind die Risiken, wie will ich das leben, wo muss ich aufpassen? Ich glaube, das gehört auch dazu.
Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, was wären so, was sind deine Zukunftsprognosen für die Digitalisierung, gerade in Kirchen, Gemeinden, Vereinen? Was nimmst du so wahr? Hm.
Ich glaube, die drei Dinge, die ich am Eingangs genannt habe, die werden bleiben. Also es wird schnell sein, es wird fragmentieren, auch weiter noch. Oder wir werden diese Fragmentierung nicht zurückdrehen können. Und ja, es wird auch unsere Mentalität oder unsere Kultur auch noch weiter prägen. Das, was wir in Medien lernen, on demand, hatten wir vorhin gesagt, ne? Schnell, jederzeit, immer verfügbar. Das wird in allen Lebensbereichen letztlich auch durchschlagen. Also das wird bleiben. Zweite Prognose ist KI. Wird im Moment ein bisschen gehypt und wie immer gibt es ja so einen Einschwingvorgang. Am Anfang kommt der Hype und es wird überschätzt, wie schnell und wie gravierend das alles sein wird. Und dann sagen die Ersten, ja komm, so toll ist es auch nicht und oh, es wird völlig übertrieben. So dann kommt der Gegenpendelschlag und dann geht das richtig runter und alle sagen es ja, ach, das kommt, vergiss es, da kannst du ja nichts mit anfangen. Und danach kommt das auf das, was jemand mal Plateau der Produktivität genannt hat. Ne? Also dann werden wir auf einmal damit fein und werden damit arbeiten. Und das ist bei jeder Technologie ist das so gewesen. Also Smartphone kommt, iPhone 2007, ne? Riesenhype, dann schreibt der Spiegel, wer kauft denn ein Telefon für 1000 Euro? Never ever, das ist alles beknackt. So, also ne? Das ist das Teil der Enttäuschung. Und dann wissen wir, heute sind wir ein bisschen schlauer und sagen, ja, beide hatten Unrecht, ne? Die Hype-Leute hatten Unrecht und der Spiegel hat da auch Unrecht, sondern wir sind auf dem Plateau der Produktivität. Die es nutzen können, nutzen das. Ja, der Hype ist ein bisschen weg, aber Leute, es hat langfristig viel mehr verändert, als ihr damals gedacht habt. Also ich glaube, ne, wir denken immer kurzfristig, es verändert ganz viel, was es da nicht tut. Aber langfristig denken wir, so viel verändert das gar nicht, tut es aber massiv. Und das, denke ich, ist bei KI auch der Fall. Im Moment ist so ein bisschen die Hype-Phase. Ich habe jetzt selber die letzten Wochen ein bisschen rumgespielt mit ChatGPT und mit Stable Diffusion, das ist so ein Bildgenerator. Ich habe jetzt am Sonntag eine Predigt bei uns in der FEG und da habe ich mir die Grafik für die Visualisierung habe ich mir von der KI rechnen lassen. Ich sage, hier mal ein Bild, ich brauche das und das. Ja. Und sieht geil aus. Also ich weiß noch nicht, ob ich es in der Predigt erwähne, ist auch egal, aber ich glaube, das wird auf ein Plateau der Produktivität kommen und das wird auch beeinflussen, wie wir im Gemeindekontext, ne, Texte machen, Bilder machen, auch was wir glauben können an Informationen. Also ich werde dann sagen können, schreib mal eine Andacht zu 1. Korinther 1, Vers 5 im Stil von Sam Dittele. Und wenn das Ding genug Daten hat, dann wird das eine Andacht liefern, wo hinterher die Hälfte deiner Gemeinde nicht mehr wird sagen können, ob das jetzt von dir ist oder nicht von dir. Und das ist schon auch Mist, ja. Also da ist ein Riesenthema drin. Aber ich glaube, das wird kommen, weil einfach die Chancen, das kommerziell zu verwerten, sind einfach zu hoch. Also da, wir werden da nicht drum umkommen. Das ist schon auch eine Prognose. Vielleicht reicht das erstmal eine Prognose.
Ja, ich will das auch nochmal einhaken, weil jetzt, wenn man ein bisschen pessimistischer drauf ist, würde man sagen, oh, KI, das Böse. Ja, aber oder man vermutet viel Böses. Was würdest du sagen, wo könnte uns das wirklich weiterhelfen? Also Andachten schreiben lassen, das habe ich auch schon ausprobiert. Das ist mal gut, mal schlecht. Also je nachdem, wie viel Futter die haben. Genau, noch. Also es kann aber auch sein, dass wir später mal Predigten schreiben lassen von KIs, ja, dass wir die einfach nur noch halten. Ist das dann authentisch oder Teile der Predigt? Ich habe schon TikTok schreiben lassen, die wirklich, oder zum Beispiel Titel kann man sich schreiben lassen für Thumbnails, die wirklich, da hat man eine Auswahl, und sagt irgendwie, nennen mir viele Titel zu dem Thema. Die sind schon manchmal ziemlich inspirierend. Also das ist wirklich eine Hilfe. Wo siehst du so den großen Mehrwert?
Ich glaube, weil das so ein Einschwingvorgang ist, werden wir den Mehrwert nachher an Stellen haben, wo wir ihn heute noch nicht mehr erahnen können. Und wir werden ihn an manchen Stellen nicht haben, wo wir jetzt alle drauf gucken und sagen, das wird es sein. Von daher glaube ich, abzuschätzen, wie wertvoll, wie nutzbringend wird das nachher sein, ist, also man kann abschätzen, glaube ich, dass es genug geben wird, weswegen es das nachher bleiben wird, ne? Und wird es nicht wieder in der Versenkung verschwendet. Da bin ich relativ sicher. Aber wo genau das sein wird, das finde ich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe neulich in einem Podcast über KI gehört, das fand ich persönlich überzeugend, das Thema Expertensystem. Also wo du heute zum Beispiel im Bereich Jura, im Bereich Medizin, ne, so Diagnose und sowas, also wo du nicht einen Patienten untersuchen musst, sondern wo du mit Befragungen arbeiten kannst. Ne? Also wo du dir heute sozusagen Gutachten kaufst von Experten, die das studiert haben und gelernt haben und sagst, hier schreib mir mal ein Gutachten zu dem und dem, hier sind die Fakten. Da sagte der in dem Podcast, in spätestens 10 Jahren ist die Datenbasis so gut und sind die KIs so gut, da wo du heute teuren Experten kaufen musst, wird dir die KI die Gutachten liefern. Und die sind nicht viel schlechter als das, was wir heute an Experten haben. Das heißt, wenn ich heute so ein hochbezahlter Experte bin, ja, bisher konnte ich mein Wissen vermarkten, das werde ich dann nicht mehr können. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wird, jetzt gehen wir mal auf die Arbeitswelt, ne? Also die Industrialisierung, die hat eine Menge Jobs kaputt gemacht, wo vorher Menschen durch ihre Muskelkraft gesagt haben, wir sind ja unverzichtbar. Ja? Irgendwer muss ja dieses Rad drehen, irgendwer muss diesen Hebel bewegen. So, dann kam die Industrialisierung, die Dampfmaschine, Elektromotor und so weiter und auf einmal siehe da, oh, wir brauchen die Muskelkraft gar nicht. Sind eine Menge Jobs verschwunden, eine Menge neue Jobs sind entstanden. Und es ist auch eine neue Gruppe von Leuten entstanden, die gesagt haben, ja, ist schon okay mit den Robotern, ne? Aber wir sind ja die Denker, also wir sind ja Kreativberufe, ne? Also Texten, Bilder malen, Strategien entwickeln, Expertenwissen beisteuern, ja, das wird uns die Maschine ja nicht abnehmen. So, jetzt sind wir an der nächsten Schwelle, jetzt kommt nach der Industrialisierung, Digitalisierung kommt jetzt die KI noch mit da rein und ich glaube, da wird was Ähnliches passieren, was damals passiert ist, nämlich da, wo wir es bisher nicht vorstellen konnten, dass das Maschinen vielleicht besser können, das wird heute auch in Berufe reingreifen, wo wir heute uns noch ganz sicher fühlen, dass das nicht passieren kann. Und ich meine damit nicht so dystopisch, ne, so Terminator-mäßig, die Maschinen werden die Menschen ersetzen, Quatsch. Aber es wird einen Shift geben und es wird neu die Frage sein, hey, was kann der Mensch besser, als es diese Datensysteme können? Und da ist manches von dem, was wir die letzten 100 Jahre selbstverständlich gedacht haben, wird da, glaube ich, ersetzt werden können. Und wenn es ersetzt werden kann, wird es auch ersetzt werden.
Vielleicht noch als Abschlussfrage, wie bleibst du denn optimistisch und hoffnungsvoll bei so viel Wandel, Veränderung, Technik, die auch Menschen ersetzen will? Das Böse. Also,
oder nein, nicht mehr. Nein. Ich glaube, man muss langfristig genug gucken. Ja, also kurzfristig ist jede Disruption immer bedrohlich. Das war bei der Industrialisierung so, das ist beim Thema KI so. Da geht was verloren, von dem ich doch eigentlich gar nicht wollte, dass es verloren geht. Und wer weiß, ob das Neue wirklich so gut ist und ob ich damit klarkomme, ob wir als Gesellschaft damit klarkommen. Und manches hat ja auch nicht nur Vorteile, sondern Nachteile auch. Die kenne ich aber noch nicht. So, das ist ja real, das ist ja Fakt. Dann habe ich es mir auch nicht ausgesucht, ja, ich werde gar nicht gefragt, das passiert einfach und ich muss mich dazu verhalten und muss mich da drin orientieren. Das macht ja Change immer so anstrengend. Ne? Da fällt was über mich her und es hat auch Schattenseiten und ich werde Vorteile verlieren und weiß nicht, ob ich neue kriege. Das weiß ich erst, wenn ich dann Zeit lang mal drin lebe. Auch als Gesellschaft weiß ich das erst. Und es gehen auch tatsächlich Sachen verloren, die nicht wiederkommen. Das ist auch echt schade, teilweise. So, das finde ich erstmal Fakt. Aber ich glaube, wenn man langfristig genug guckt, zeigt doch die Erfahrung der Menschheitsgeschichte immer und immer und immer wieder, auf der anderen Seite dieser Paradigmenwechsel, dieser Disruption, stehen immer auch neue Dinge, die ich vorher vielleicht nicht mal ahnen konnte, aber wo hinterher alle sagen, ja, ist eigentlich auch geil. Also es wollen wir nicht wieder hergeben. Also es gab eine Zeit vor den Antibiotika. Mein Opa hat 2 Jahre vor der Einführung von Antibiotika sein Bein beim Motorradunfall verloren. In 20er Jahren oder 30er Jahren. Also ne, 1930. Das wäre heute problemlos zu retten. Ja, einfach nur durch ein Antibiotika. Es wäre schon 5 Jahre später problemlos zu retten gewesen. Aber die Wunde hat sich entzündet. Das Bein musste amputiert worden. Und er ist sein Leben lang vor einem Bein durch sein Leben gehumpelt, hat die ganze Familie geprägt. Also das ist, jetzt kann man sagen, gut, Antibiotika ist ja ganz offensichtlich eine positive Erfindung. Ich weiß nicht, ob man das damals vorher so gesehen hat, aber ich glaube, wenn du lang genug zurückguckst, wirst du immer feststellen, ja, diese Disruptionszeiten sind verdammt unbequem und es bezahlen auch einen Preis und es geht auch was verloren. Aber kollektiv gedacht und langfristig genug gedacht, steckt immer auch eine Chance drin. Und das sehe ich auch für so Themen wie Digitalisierung oder wie KI oder so, steckt immer auch eine Chance drin. Und ich will diesen Blick nicht verlieren. Das ist eine Entscheidung, glaube ich, diesen Blick immer wieder zu suchen. Wo ist hier die Chance drin? Ich kann es eh nicht verhindern, dass es kommt. Ich muss auch nicht persönlich alles gut finden und alles mitmachen, ist auch klar. Aber da, wo ich mich für entscheide oder wo ich aus beruflichen Gründen gar nicht drum herum komme, da will ich die Chancen suchen. Und das Zweite, was ich auf deine Frage sagen würde, als Christ, ich finde, Christen müssten eigentlich die experimentierfreudigsten Menschen der Welt sein. Oder? Also ich meine, wir wissen, wie die ganze Nummer am Ende ausgehen wird. Wir haben einen, der uns vergibt, wenn wir daneben hauen. Wir gehen mit einem Berufungsgedanken durch diese Welt und sind nicht zufällig hier, sondern hineingestellt, hineingesandt von einem Gott, dem die ganze Geschichte gehört. Und diese Berufung ist ja viel höher als alles Doing und alle Systeme und alles mein Beruf und was ich so alles treiben kann, was ich so alles verändern kann. So, das sind alle so Faktoren, die müssten mich doch eigentlich so sicher machen und so zukunftsoffen, dass ich sage, ey, was soll passieren? Ja, lass es uns doch probieren. Was soll passieren? Wenn es schief geht, haben wir Vergebung. Und wenn alles den Bach runterrutscht, wir wissen, dass am Ende alles gut wird. Und ich kann unterwegs immer beten und immer sagen, hier Gott, ich brauche echt meine Hilfe jetzt. Also es klingt jetzt ein bisschen plakativ, aber ich meine das ganz ernst. Ich glaube, Christen könnten eigentlich die experimentierfreudigsten Menschen der Welt sein, aber wir sind es nicht. Meistens nicht. Und das ist jetzt meine große Frage, ja. Warum sind wir das nicht und wie können wir es werden?
Ja, das ist wirklich ein gutes Schlusswort, das wir jetzt alle mitnehmen müssen jetzt. Wie können wir kreativ und mutig sein, riskieren, weil wir es einfach können und weil wir den Rückhalt haben, ne? Nicht können, tun wir es alle, aber wir haben auch den Rückhalt. Vielen Dank, Jörg, dass du dabei warst heute.
Ja, super gerne und danke.
Und dann bis bald.